Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Und zu Gast ist heute die Theaterwissenschaftlerin Karena Schlewitt, die seit vergangenem Jahr Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau ist. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie haben gerade ganz besonders beim Turner-Preis hingehört und die Daumen hoch gemacht. 4 Preisträger, es erfreut Sie, ne?
Das erfreut mich und es erfreut mich vor allem, dass die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen den Preis uns teilen und die Jury hat das offenbar mitgemacht. Das finde ich eine tolle Geste.
Bevor wir über Sie und Ihre Arbeit sprechen, Frau Schlewitt, würde ich gern auch noch wissen, wie eigentlich gerade die emotionale Lage in Dresden ist. Weil wir müssen erklären, Hellerau ist ein Stadtteil von Dresden, wo Sie arbeiten. Wie geht es den Dresdnern nach diesem Juwelenraub aus dem grünen Gewölbe vergangener Woche?
Also an dem Tag, als das bekannt geworden ist, war das natürlich Stadtgespräch. Also alle Termine, die ich hatte an dem Tag, also mehrere Auswärtstermine in der Stadt, drehten sich um diesen Raub. Das ging von Gänsehaut bis hin zu Kopfschütteln über die Sicherheitsmaßnahmen bis hin zu, was wurde eigentlich gestohlen und wann kann man da wieder reingehen. Also das war natürlich Stadtgespräch.
Wie ging es Ihnen denn damit, als Sie das gehört haben?
Ja, in erster Linie, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht auch aus der Perspektive einer Kulturinstitution, diese Frage, wie ist man geschützt? Und das ist ja eine ambivalente Frage. Also man will ja auch keine Festung aufmachen. Aber trotzdem erscheint natürlich sofort diese professionelle Frage, gerade eben, wie ich gerade gesagt habe, als Leiterin einer Kulturinstitution. Das war eigentlich Thema Nummer 1. Und das Zweite, doch diese Frage, was genau ist da eigentlich passiert? Wie ist es passiert?
Also haben Sie mal direkt an Ihr eigenes Haus und an Ihre eigene Institution auch gedacht?
Ja, wir haben natürlich keine solchen Schätze wie die SKD, aber es ist ja trotzdem immer die Frage, dass man das Haus insgesamt gut schützen will.
Ja. Zu Gast ist Karena Schlewitt, seit vergangenem Jahr Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau in Dresden. Frau Schlewitt, Hellerau ist 1909 als erste deutsche Gartenstadt gegründet worden. Heißt das, Sie arbeiten da im Grünen?
Ja, das kann man so sagen. Wir arbeiten im Grünen und das ist wunderbar, vor allem natürlich vom Frühjahr bis zum Herbst.
Das heißt, es ist was von dieser Ursprungsidee der Gartenstadt übrig geblieben.
Also es gibt die Gartenstadt Hellerau nach wie vor und es gibt das Festspielhaus Hellerau mit einem großen Gelände, auch einem Garten hinter dem Festspielhaus, den wir auch nutzen zur Bespielung. Und was übrig geblieben ist, ist, glaube ich, doch immer noch der Geist von damals. Jedenfalls ich empfinde das, wenn ich in dem Haus unterwegs bin und wenn die Künstler und Künstlerinnen da sind und das Publikum.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie sind im Haus unterwegs? Beschreiben Sie mal bitte Ihren Arbeitsplatz.
Ja, vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz zurück. Das war ja eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, 100 Jahre später, schon eine ziemlich verrückte Idee damals, innerhalb dieser Gartenstadt ein solches Festspielhaus auf den Hügel zu setzen.
Wieso verrückt?
Verrückt, weil sich damals die Werkstätten Hellerau, die Möbelwerkstätten Hellerau dafür engagiert haben, auch viel Geld da reingegeben haben und gesagt haben, wir wollen hier arbeiten, leben, Kultur und Kunst zusammenbringen im Grünen. Also schon eine Art utopische Idee, die etwas mit neuen Lebensentwürfen auch zu tun hatte im Zuge der Industrialisierung. Und man hat dann die Besten ihres Faches oder die Avantgarde auch nach Hellerau geholt.
Also ja, Emil Nolde zum Beispiel war da und Stefan Zweig, habe ich gegoogelt.
Die haben das besucht, aber gemacht haben es. Also gebaut hat Tessenow noch vor dem Bauhaus und dann wurde Emil Jagdal-Cross dahin geholt, um die Rhythmik dort weiterzuentwickeln und auch Appia, der ja ein sehr bekannter Bühnenkünstler, vor allem Raumkünstler ist. Und die haben dort für 3 Jahre wirklich die Puppen tanzen lassen. Und da kam dann die ganze europäische Künstleravantgarde nach Hellerau, um sich das anzugucken, was da passiert ist.
Das ist doch für Sie als Intendantin auch so eine Mitgift. Also Sie müssen ja auch was draus machen, oder? Also die Latte liegt hoch.
Das ist so, aber natürlich ist in diesen 100 Jahren viel passiert. Was wir davon mitnehmen, ist, dass tatsächlich damals Raumkünstler, Rhythmik, Tanz, Bewegung spielte eine große Rolle. Also eigentlich das heutige interdisziplinäre Kunstverständnis war damals schon präsent. Und auch das Verständnis, das Publikum anders einzubeziehen. Denn die Bühne, die Appia gebaut hat, hob sich sehr von der italienischen Guckkastenbühne ab, weil man eben das Verhältnis von Bühne und Zuschauer verändern wollte.
Dieses interdisziplinär müssen Sie uns erklären. Was genau bedeutet das für Sie in Hellerau?
Das bedeutet, dass wir Tanz, Theater, Performance, Medienkünstler, also bei uns zu Gast haben, die bei uns arbeiten, produzieren, zu Gastspielen kommen, wir machen Festivals, wir machen Themenschwerpunkte und wir setzen das nicht auf eine Sparte fest. Ohnehin ist es so, dass heutzutage, ich würde sagen, aus den Genres heraus die Verknüpfung, die Verbindung zu anderen Künsten gesucht wird, ganz genuin. Ja.
Was steht auf dem Spielplan bei Ihnen zum Beispiel?
Jetzt stand gerade auf dem Spielplan Grandma, eine Produktion von Stefan Kegi, Rimini-Protokoll, über die Revolution in Kuba vor 60 Jahren aus der Perspektive der Enkelgeneration. Und an diesem Wochenende gastiert Rocío Molina, eine Tänzerin, Choreografin, die den Flamenco revolutioniert, kann man so sagen. Also da sieht man schon allein in den Genres und Themen eine Bandbreite. Dann kommt im Dezember kommen noch freie Produktionen, also Produktionen freier Künstlerinnen und Künstler aus Sachsen, eine Tanztheaterproduktion, eine Musiktheaterproduktion. Also es wird, und begonnen haben wir übrigens mit der Appia-Bühne. Ich habe ja gerade über Appia gesprochen. Appia-Bühne und die Alexander von Salzmann-Lichtbühne, das war ein riesiger immersiver Raum, wenn man so will, mit heutigen Worten beschrieben. Also weiße Stoffbahn und dahinter 6000 Glühbirnen. Das heißt, man kommt in dieses Festspielhaus Hellerau, in den großen Festspielsaal und befindet sich wie in einer sehr gedämpften, hellen, freundlichen Lichtatmosphäre.
Und dann werden Sie also im Januar, wenn Russland-Festival ist, 1000 Matrioschkas aufbauen.
Nein, 1000 Matrioschkas werden nicht aufgebaut. Wir werden viele russische Künstlerinnen und Künstler zu Gast haben, vor allem der jüngeren Generation. Ich habe das Festival nicht alleine kuratiert, mit Johannes Kirsten, dem Dramaturgen, und mit Moritz Lobeck, unserem Programmleiter Musik. Und uns geht es darum, zu zeigen, was in Russland im Moment zeitgenössisch die jüngere Generation in den Performing Arts auf die Bühne stellt, aber nicht nur auf die Bühne, sondern auch in anderen künstlerischen Formaten das Publikum mit reinholt.
Womit ist das denn zu vergleichen? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Verstehen wir russische Kultur und Kunst?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind Musiktheaterformate, es ist das klassische Sprechtheater, aber anders sozusagen nochmal anders gesetzt, also mit zeitgenössischen Themen, beispielsweise Kinder der Sonne von Timofei Kuljabin, wird versetzt in die Expat-Atmosphäre von Kalifornien, also ausgewanderte Russen und Russinnen, die dort arbeiten und da spielt sich dann die Story von Kinder der Sonne ab. Aber es gibt eben auch Performances für wenig Zuschauer, wo es darum geht, dass man gemeinsam einen Abend erlebt. Eins zum Beispiel von drei Frauen, das heißt Co-Touch, und man begibt sich mit Kopfhörern, so wie wir jetzt hier sitzen, und einer Augenbinde in eine immersive Reise, eine Klanglandschaft, die eigentlich Erinnerungen auch bei einem selber wachrufen.
Aber da darf man hoffentlich nicht laufen, oder?
Doch, da muss man laufen.
Das ist doch gefährlich.
Nein, da wird man geführt von Performern und Performerinnen, die einen begleiten. Also man ist quasi ohne zu sehen, aber mit Klang unterwegs, aber man wird geführt. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, die man während dieser Stunde macht. Ich habe das in St. Petersburg erlebt. Und dachte, das müssen wir unbedingt nach Dresden holen.
Wie gut machen Sie das, was Sie machen?
Das kann ich immer schwer beurteilen. Eigentlich sind mir am wichtigsten die Stimmen von außen oder ja, das Feedback, was ich bekomme. Ich kann nur sagen, ich versuche etwas.
Kann man Ihren Job als Intendantin eigentlich objektiv bewerten oder geht das nur subjektiv, also geht das nur mit Geschmäckle?
Ich glaube, es kommt auf die verschiedenen Player, Interessensgruppen oder Partner etc. an. Also wie wird der Job beurteilt von den Künstlern und Künstlerinnen, von dem Publikum, von Partnern, mit denen wir arbeiten, von der Kulturpolitik. Ich glaube, es gibt viele Gruppierungen, die so einen Job beurteilen. Das heißt auch, dass man natürlich unter vielfältiger Beobachtung steht. Aber ich würde es gar nicht so als Beobachtung bezeichnen, sondern eher als eine Beziehung, die mir wichtig ist, aufzubauen.
Sie sind gebürtig aus Sachsen, 61 in Leipzig geboren, in Bad Lausick aufgewachsen. Sie waren viel unterwegs. Sie waren in Berlin zum Beispiel, in Düsseldorf, haben lange in Basel gearbeitet, jetzt also zurück in der Heimat. Was, eine Fügung oder haben Sie es forciert?
Ich habe mir überlegt, ob ich mich auf diese Stelle bewerbe und habe mich bewusst auf die Stelle beworben, sagen wir es so. Und
was dann hat Sie gereizt daran?
Es hat mich gereizt, nochmal einen neuen Schritt zu gehen und zurückzugehen, was ja aber nicht, also die Zeit ist ja nicht stehen geblieben, auch in Sachsen nicht stehen geblieben, in Ostdeutschland nicht und bei mir eben auch nicht. Und da nochmal zu gucken, Kunst hat ja immer was mit Neuentdeckungen zu tun und was gibt es da neu zu entdecken, aber dennoch sich auf Altes in Anführungsstrichen zu beziehen. Also das finde ich, dieses Spannungsfeld fand ich jetzt für mich auch nochmal eine große Herausforderung.
Wenn Sie sagen auf Altes beziehen, dann auch auf das, was Sie wahrscheinlich aus Ihrer Kindheit kennen. Sie kommen aus der Region, Sie kennen Sachsen. Ist das ein Vorteil in Ihrem Job?
Vielleicht ist das manchmal ein Vorteil. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich glaube, dass ich natürlich die Geschichte, ich sage jetzt mal des Ostens, der DDR, dieser Gesellschaftsform, diesen Umbruch, das habe ich selber mitgemacht. Das kann ich nachvollziehen. Auch das, was da schiefgelaufen ist, die Narben, die bestehen etc. Ich kenne mich vielleicht auch ein bisschen mit der Mentalität der Sachsen aus. Aber ich bin jetzt nicht grundsätzlich der Meinung, dass man unbedingt aus der Region kommen muss. Denn zum Beispiel in Basel war ich diejenige, die ganz fremd angekommen ist, keine Schweizerin. Und das hat auch Vorteile, weil man von vornherein, wenn man neugierig ist, komplett sich in diese Region und in das Land einarbeitet und manchmal auch einen anderen Blick auf bestimmte Prozesse hat.
Wie sieht denn der Unterschied aus zwischen Ihrer Arbeit in Basel und der in Hellerau?
Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, die haben was mit den Häusern zu tun. Es sind beides internationale, interdisziplinäre Produktionshäuser ohne Ensemble. Wir arbeiten mit freien Kompanien etc. Es gibt vielleicht andere Schwerpunkte, die aus der Gesellschaft, der Politik, der Geschichte herrühren. Natürlich spielt in Dresden für mich die Geschichte eine große Rolle. Es spielt auch eine Rolle, dass Dresden an der Grenze zu Tschechien und zu Polen liegt. Also der ganze Bezug zu Osteuropa. Was hat in den letzten 30 Jahren, welche Transformationsprozesse haben stattgefunden? Wo befinden wir uns jetzt in diesem, auch mit diesen neuen Demokratien, die ja inzwischen sich vielfältig auch problematisch zeigen. Aber ich will es nicht nur problematisieren, überhaupt nicht. Aber einfach, da ist natürlich eine andere Situation gegenüber der Schweiz, die mit dieser direkten Demokratie seit vielen, vielen Jahren lebt.
Wenn Sie sagen, dass Sie nah dran sind an Polen und an Tschechien, heißt das, dass Sie in Hellerau auch eine Verantwortung haben, Europa zusammenzuführen zum Beispiel?
Auf jeden Fall spielt für uns eine Rolle, Osteuropa stärker einzubeziehen in unsere Arbeit. Und das machen wir einerseits über solche erstmal auch Plattformen wie jetzt das Festival Karussell, also das mit den russischen zeitgenössischen Positionen. Wir hatten im letzten Jahr Polski Transfer. Aber es geht weit darüber hinaus auch, Koproduktionen anzuregen, vielleicht auch anders thematisch verschiedene osteuropäische Positionen zusammenzubringen. Also nicht nur regionale oder geografische Schwerpunkte zu machen, sondern überhaupt das mitzudenken, dass da auf der Seite der Grenze und nicht nur Westeuropa Player dabei sind, ebenso an den künstlerischen Gegenwartsformen zu arbeiten wie wir.
Müssen Sie eigentlich irgendwem gerecht werden? Steht irgendjemand in Ihrem Büro und sagt, liebe Frau Schlewitt, das müssen wir machen?
Es gibt Erwartungshaltungen insgesamt in der Gesellschaft. Das finde ich auch in Ordnung, wenn man so ein öffentliches Haus leitet. Und ich sage ja immer, dass so ein Haus für mich heutzutage also eine Ortsbestimmung hat zwischen experimentellem Kunstraum und Kulturhaus für alle. Das ist natürlich, das geht nie einzulösen, aber so würde ich so ein bisschen die Bandbreite auch, das Spektrum unseres Programms beschreiben. Und es gibt so etwas wie ein Profil dieses Hauses, das ist ja von der Stadt, das ist eine städtische Institution, das ist auch festgelegt. Und in dem Rahmen kann man natürlich künstlerisch das auch ausfüllen, je nach, ich würde sagen, je nach Leitungspersönlichkeit und künstlerischem Team.
Wie haben, Frau Schlewitt, die Kultur, die Kunst und Sie eigentlich zusammengefunden?
Ich glaube, ganz wichtig war für mich das Studium der Theaterwissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin. Einerseits über die Kommilitonen und Kommilitoninnen unserer Seminargruppe, also die Diskussion über die Sozialisierung damals im Berliner Theaterleben, der Anfang der 80er Jahre, und natürlich über unsere Professoren und Professorinnen, Dozentinnen, also Joachim Viehbach, Rudolf Münz, Christa Hasche, ganz wichtig auch unsere Bibliothekarin Frau Korlus. Mhm. Und was an dem Institut für Theaterwissenschaften eigentlich prägend war, war die Offenheit, der Blick über den Tellerrand und vor allem das prozesshafte Denken und das Denken, Theater und Gesellschaft zusammenzubringen.
Warum war Frau Korlus, die Bibliothekarin, so wichtig? Hat die Sachen rangeschafft, die es sonst nicht gab?
Die Sachen rangeschafft haben unsere Professorinnen auch, die reisen konnten und die uns dann auch mit Büchern und Literatur versorgt haben, die sonst nicht erhältlich war. Frau Korlus war einfach, die war das Gedächtnis des Institutes. Also die kannte sich natürlich nicht nur in Literatur aus, sondern auch in all dem, was das Institut, die Geschichte des Institutes war. Und als solche war sie eine einerseits zurückhaltende Frau, aber man konnte immer zu ihr hingehen und wenn sie einmal angefangen hat zu erzählen, dann dachte man, wow, eigentlich müsste die auch noch ein Seminar geben.
Sie sind aus Bad Lausick gekommen, in Sachsen, nach Berlin zum Studium der Theaterwissenschaften gegangen. Können Sie sich erinnern, wie diese große Stadt damals Ihre Sichtweise verändert hat?
Ja, es war für mich schon ein ziemlicher Wendepunkt. Ich war ja noch sehr jung, ich war 18 und ich würde sagen, da begann für mich auch so eine persönliche Politisierung. Das hatte natürlich was mit dem Theater zu tun. Wir haben uns hier mit Heiner Müller beschäftigt, mit Alex Lang. Ich habe die ersten Stücke von Zinnober, von der einzigen freien Theatergruppe in Berlin kennengelernt. Wir haben über viele Texte geredet. Wir hatten Professoren wie Wolfgang Heise, wie Irlitz. Und das war einfach über 5 Jahre eigentlich eine permanente Diskussion und Auseinandersetzung, natürlich auch mit dem System und der Gesellschaft, in der wir gelebt haben. Und das war eigentlich die Zeit, wo man keine Zukunft mehr gesehen hat. Ich muss das so drastisch sagen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, diese ganze Gesellschaft fühlte sich mehr und mehr an, als ob man in einem Sirup sich befindet. Es geht nicht nach vorne, man kann aber auch, ja, es war you are stuck, kann man sagen.
Ja. Theaterwissenschaften in Ost-Berlin an der Humboldt-Universität zu studieren, das klingt erstmal total spannend. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, da war einfach viel Propaganda und viel alter Kram dabei, oder?
Nein, gar nicht. Also natürlich
wenn
war
Sie
Propaganda.
Sagen, stuck.
Na, das war das, wie man die Gesellschaft gefühlt hat.
Ach
das
so.
Studium an sich war eigentlich noch, würde ich sagen, eine Oase oder eine Insel. Aber man lebt ja nie auf einer Insel, sondern man lebt ja in einer Gesellschaft. Und wir hatten natürlich auch Marxismus, Leninismus und all diese Fächer, die waren dann schon propagandistisch immer noch angehaucht. Nee, es war eher die Auseinandersetzung damit, wie kann man überhaupt diese Gesellschaft noch verändern? Kann man sie noch verändern? Und da war man schon eigentlich in unserer Generation vielleicht so ein bisschen auch entmutigt. Es gab ja immer wieder Wellen in der DDR, wo es so Aufbrüche gab und dann gab es wieder Rückschläge etc. Und ich glaube, in den 80er Jahren gab es keine keine Welle mehr, wo man so dachte, jetzt geht es nochmal anders. Also natürlich mit Gorbatschow hat man das geglaubt, Perestroika, aber da ist ja nichts losgegangen in der DDR.
Wenn Sie die 80er Jahre ansprechen, von 85 bis 93, also auch zur Wendezeit, kurz davor und kurz danach, haben Sie an der Akademie der Künste gearbeitet in Berlin. Wie hat sich denn Ihre Arbeit dort während dieser Zeit verändert?
Ich habe versucht, sehr viel noch über die Akademie zu realisieren, was die Kultur und die Künste, ich würde mal sagen, öffnet oder nach vorne bringt. Also ich habe mich beispielsweise eingesetzt für eine Legalisierung der freien Szene in der DDR, was natürlich nicht stattfand. Aber das Berufsverbot für Zinnober wurde aufgehoben, aufgrund dessen, dass verschiedene Akademiemitglieder sich dafür eingesetzt haben beim Kulturministerium. Mhm. Ich habe mich eingesetzt zusammen mit meiner damaligen Chefin Regine Herrmann für die Gründung eines Autorentheaters. Auch das war ja ein größeres Anliegen von verschiedenen Autoren und Autorinnen der DDR, Irina Liebmann, Werner Buß, Brasch und so weiter und so fort. Auch das wurde abgeblockt. Wir haben mithilfe von Heiner Müller Robert Wilson in die Akademie geholt, mithilfe von Fiebach Wolle Schojinka in die Akademie geholt. Und das hatte alles natürlich diesen Impuls irgendwie, wir müssen doch hier was machen, wir müssen das Ganze, wir müssen die Fenster aufmachen.
Und trotzdem, Sie waren an der Akademie der Künste, also eine staatliche DDR-Organisation. War das gefährlich für Sie?
Nee, ich habe es nicht als gefährlich empfunden. Es gab auch, also man muss schon sagen, natürlich war das auch diese sogenannte Staatsakademie. Na klar war es das auch. Vielleicht, ich war ja noch sehr jung und ich habe einfach immer gedacht, wir müssen das jetzt machen, wir müssen das jetzt machen. Natürlich hatte ich auch Diskussionen, wie gesagt, nicht innerhalb der Abteilung, aber mit dem damaligen Generaldirektor oder dem Präsidenten, die dann das eine oder andere nicht wollten. Ich erinnere mich, ich wollte Anatoli Efros einladen. Und da kam dann das Nein, wir wissen nicht, was jetzt mit Gorbatschow und Perestroika und so weiter los ist. Aber ich habe darüber, also ich habe jetzt nicht immer überlegt, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern ich habe immer den Schritt gemacht und dann hat man natürlich auch Enttäuschungen eingesteckt.
Mhm. Frau Schlewitt, Sie arbeiten in Dresden-Hellerau. Wie ist Christmas in Dresden schon? Striezelmarkt und so? Ist Stress, weil so viele Touris da sind oder ist es entspannt?
Also am Wochenende, als der Striezelmarkt eröffnet wurde, gab es erstens Verkehrsstaus, aber auch noch wegen Fridays for Future. Also es ging gar nichts mehr. Wir merken es dann, dass die Hotels alle ausgebucht sind und Dresden hat viele Hotels. Also Striezelmarkt ist schon ein ziemlicher Anziehungspunkt, so wie in Düsseldorf, aber auch der Weihnachtsmarkt, also wie man das so kennt von den Städten. Und ja, es ist sehr weihnachtlich. Ich bin selber noch gar nicht dazu gekommen.
Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist Karina Schlewitt, Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste in Dresden-Hellerau. Bei all Ihrer Arbeit, die Sie gerade beschrieben haben, die kreativ, die fortschrittlich, die an Europa denkt, wie viel Widerstand bekommen Sie eigentlich?
Erstmal muss ich sagen, wir bekommen auch viel Zuspruch und dann gibt es natürlich auch Widerstand und oder sagen wir mal, es gibt Fragen und es gibt Widerstand. Mhm. Mit Fragen, finde ich, kann ich gut umgehen, weil ich finde, man muss auch darüber reden, als Intendantin eines solchen künstlerischen und Kulturhauses. Was wollen wir? Was machen wir? Wer ist unser Publikum? Etc. Der Widerstand, wenn er sich nicht wirklich erklärt, woher kommt das? Also wir sprechen jetzt über die AfD, die Dresdner AfD, die in ihr Wahlprogramm reingeschrieben hat, ein Haus wie Hellerau sehen sie nicht in dieser Form, also wollen sie nicht fortführen. Sie sehen eher ein Vermietungshaus, da habe ich natürlich schon große Fragen daran. Sie wollen das Ensemble auflösen, Hellerau hat aber gar kein Ensemble, hat nur ein Gebäudeensemble etc. Also da frage ich mich, woher kommt das und wie weit ist die Beschäftigung mit Hellerau da eigentlich gediehen?
Mhm. Können Sie diese Frage, woher kommt das, beantworten?
Das sind zum Teil Vermutungen. Also die Argumentation läuft ja über Zahlen, über die Ökonomie. Das ist in der Kultur immer so eine Sache. Also entweder man subventioniert Kultur und Kunst oder nicht. Das ist ja eine Diskussion, die viele Parteien führen oder die in der Gesellschaft geführt wird. Und das ist eine Grundsatzentscheidung für eine Gesellschaft, finde ich.
Und wie gehen Sie da vor? Also wenn diese Stimmen laut werden, zu sagen, Ihr Haus ist überflüssig, sind Sie still oder werden Sie laut?
Das kommt immer auf die Situation drauf an. Zunächst einmal sehe ich ja tagtäglich in unserem Programm, das Publikum kommt und auch viel Publikum kommt und sehr unterschiedliches Publikum kommt. Und in der Form sehe ich das Haus nicht als überflüssig, auch nicht in der Form aus den Gründen heraus, wenn ich sehe, woran arbeiten die Künstler und Künstlerinnen, wie entwickeln sie bestimmte Formate. Wenn man zum Beispiel heute sieht, die Diskussion über Partizipation in der Politik, in politischen Entscheidungsprozessen, dann kann ich nur sagen, 15 oder 20 Jahre zuvor haben Künstler und Künstlerinnen gerade der freien zeitgenössischen Künste diese Fragen in ihre künstlerischen Formate gepackt. Also ich sehe die Kunst schon noch immer auch als eine Avantgarde gesellschaftlicher Fragen. Und das können wir an ganz vielen ästhetischen Projekten auch ableiten.
Kann die Kunst, kann die Kultur in Hellerau zum Beispiel diese populistischen Gedanken zurückdrängen, verdrängen?
Das ist immer eine schwierige Frage, inwieweit Kunst und Kultur solche großen Prozesse in der Form beeinflussen kann. Aber ich finde, es geht auch darum, Themen und Fragen zu setzen. Und selbst wenn, also Hellerau ist ein Ort, der hat jetzt nicht die Kapazität wie ein Kulturpalast oder wie Stadien. Und trotzdem glaube ich an die Initiierung von bestimmten Fragestellungen für die Gesellschaft. Und da geht es nicht immer nur um Masse, da geht es auch um darum, bestimmte Fragestellungen zu setzen, die sich dann weitertragen in die Gesellschaft.
Welche Vision haben Sie für Ihr Haus?
Ich habe die Vision, dass das Haus einerseits ein künstlerisches Labor ist, andererseits aber ein Kulturhaus. Beispielsweise arbeiten wir in dieser Saison im Frühjahr verstärkt mit Schülern, mit Jugendlichen. Also wir machen ein großes Festival, Young Stage, mit verschiedenen Schulklassen und Jugendgruppen. Professionelle Künstler arbeiten mit denen. Das ist ein Punkt, also auch in der Stadtgesellschaft mit verschiedenen Partnern zu arbeiten. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür da sein, künstlerische Projekte zu entwickeln. Denn all das, was auch in der Vergangenheit, was zum klassischen Kanon gehört. All diese Künstler und Künstlerinnen müssen ja irgendwo mal angefangen haben zu arbeiten.
Und dann sagen diese populistischen Tendenzen womöglich, jetzt holt sie im Januar das Russland-Festival und sie macht da so eine Putin-Propagandashow. Da müssen sie vorbereitet sein.
Na, oder sie sagen das Gegenteil, wir machen eine Putin-kritische Show. Es ist eher das. Und natürlich gibt es ja auch im Verhältnis zu Russland sehr verschiedene Stimmen und Meinungen. Und uns geht es schon darum, genau die Kräfte auch künstlerisch stark zu machen, die eben für eine unabhängige Kunst in Russland stehen. Und das finde ich wichtig, dass es nach wie vor auch diese Orte gibt, wo das möglich wird, auszusprechen und künstlerisch zu zeigen.
Wir sind auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, so wie Sie auch. Carina Schlewitt, die zu Gast ist, die in der Vorbereitung auf das Russland-Festival ist. Im Januar also haben Sie bei sich in Dresden dieses Russland-Festival. Wer wird alles kommen?
Also es werden viele Theaterschaffende kommen aus Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk, Krasnodar, Kasan, Rostov am Don. Und zwar wichtig, eben nicht nur die Metropolen Moskau und St. Petersburg dabei zu haben, die man geläufig kennt, aber von da kommen natürlich das Elektrotheater Stanislavski aus Moskau mit Wladimir Ranjew, einem der bekanntesten Komponisten der Gegenwart. Aus St. Petersburg haben wir Boris Pavlovich mit seinem Projekt Quartierer, ein inklusives Theaterprojekt mit Schauspielerinnen mit Autismus und ohne, die es tatsächlich in der Wohnung stattfand in St. Petersburg, und aus Novosibirsk Timofey Kuljabin. Aber auch unabhängige Theaterprojekte von Volker Strelov oder von Xenia Tschatschneva. Also wirklich, man erlebt eine Bandbreite des derzeitigen Theaterschaffens mal abseits der großen Repertoire-Theater, obwohl wir auch einige dabei haben.
Und als Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste haben Sie dort, ich sag mal, den Hut auf. Werden Sie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen unruhiger schlafen?
Also wir haben schon unruhig geschlafen. Jetzt ist die Russland-Broschüre, also die Broschüre Karussell, zeitgenössische Positionen russischer Kunst, ist jetzt erschienen. Man kann sie auch auf unserer Webseite runterladen. Das ist ja immer das Nadelöhr, bis die Publikationen raus sind. Und jetzt geht es natürlich in den Endspurt für die Produktionsabteilung, die Gastspiele zu organisieren und alles fertig zu machen. Denn am 10. Januar geht's los.
Wie einfach oder schwer ist es, an Tickets zu kommen?
Im Moment ist es noch einfach. Also die kleineren Formate, was ich vorhin beschrieben habe, die sind natürlich immer schneller ausverkauft. Und bei den größeren im großen Saal, da hat man noch ein bisschen Platz. Aber es ist natürlich gut, sich recht früh zu melden.
Und was muss passieren, damit Sie sagen, wenn es zu Ende ist, das Russland-Festival bei mir in Hellerau war ein Erfolg?
Wenn möglichst viele unterschiedliche Zuschauer, Zuschauerinnen das Russland-Festival oder Karussell angeschaut haben und auch Diskussionen darüber in Gang gesetzt haben und wenn es weitergeht mit den Künstlern und Künstlerinnen. Also wir haben ja einen Tag, das ist ein Theaterforum, wo ich auch deutsche Theaterkollegen und Kolleginnen eingeladen habe, damit Gespräche entstehen, damit aus diesem Festival weitere Beziehungen entstehen. Es geht ja nicht nur um das Festival, sondern etwas anzustoßen.
Dann wünsche ich Ihnen das. Karina Schlewitt, ich danke Ihnen sehr für den Besuch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.